Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Hi und willkommen zum Podcast Ehrensache vom Maschinenring. Heute spreche ich mit Philipp Kreinbring. Ihr kennt ihn vermutlich aus Social Media, ganz besonders von Instagram. Dort teilt er mit ungefähr 10.000 Followern seine Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und zeigt vor allen Dingen seine ökologischen Ansätze. Philipp hat dabei den Fokus auf Bodengesundheit und neuen oder anderen alternativen Bodenbearbeitungsmethoden. Zu dem Thema wird er auch am 12. Mai in Dresden auf dem Tag der Maschinenringe sprechen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr jetzt einfach auf www.tdmr.maschinenring.de gehen. Da findet ihr das ganze Programm, dort findet ihr auch die weiteren Rednerinnen und Redner an dem Tag. Und ihr könnt gucken, ob ihr uns nicht einfach besuchen möchtet an dem Tag. Also dort könnt ihr auch das Ticket entsprechend buchen. Für diejenigen von euch, die keine Zeit haben oder den Dresden vielleicht zu weit weg ist, die können jetzt mit reinhören. Natürlich geht es auch um seine Art zu wirtschaften. Wir haben uns aber natürlich auch, es geht in den Tagen leider gar nicht anders, über den Krieg in der Ukraine unterhalten müssen und welche Folgen das für die Landwirtschaft hierzulande in Europa hat und warum Philipp sich mit einigen seiner Thesen, zumindest seiner Meinung nach, bei einigen Landwirten nicht so beliebt macht. Hört rein und viel Spaß dabei.
Ich habe überlegt, wie steige ich in das Gespräch ein? Stelle ich gleich irgendwie eine Frage zu den ernsten Themen, zu denen wir zwangsläufig irgendwie kommen werden? Versuche ich irgendwie total lustig anzufangen mit den Sachen, wie zum Beispiel, dass du jetzt Popcorn machst und was dahinter steckt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich stelle mal meine Frage, die sich jetzt schon wieder ganz viele Leute oft witzig stellen und andere aber offensichtlich umtreibt. Das ist die Frage, ob du schon genügend Klopapier, Sonnenblumenöl und Mehl hast, weil die Leute wieder aus Angst kaufen.
Also wir haben alles in ausreichenden Mengen da, wie wir es immer da haben. Also nicht mehr und nicht weniger. Das Einzige, wo wir ein bisschen drauf Wert gelegt haben, ist, was wir für unsere kleine Tochter brauchen, was da vielleicht vonnöten sein könnte. Da haben wir uns vielleicht das ein oder andere mehr hingelegt aus Sicherheitsgründen. Aber ansonsten sind wir da ganz ruhig und entspannt. Hat aber auch damit zu tun, wir wohnen hier auf dem Land. Wir können uns auch ein Stück weit selber versorgen, haben guten Kontakt mit Nachbarn. Jeder hat hier seinen Garten. Dann kann man das Ganze ein bisschen relaxter angehen und ja, manche Dinge sind dann auch einfach, weil es im Fernsehen kommt, sind alle panisch, rennen los und dadurch entsteht dann ja erst die Knappheit. Also natürlich muss man ein bisschen hier und da gucken, aber ich denke mit Ruhe und Bedacht und deswegen sind wir da nicht panisch.
Das heißt, wenn dich jetzt ein Freund oder auch einfach nur ein entfernter Bekannter fragen würde, der kein Landwirt ist, der vielleicht auch nicht auf dem Land wohnt, Mensch Philipp, du bist doch Landwirt, muss ich mir Sorgen machen, muss ich Mehl kaufen, was würdest du dem antworten?
Also ich sage, in der Region der Welt, wo wir leben, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wir unter Nahrungsmangel leiden werden. Was natürlich passieren kann, das denke ich auch, dass gewisse Vielfalt weniger wird und dass es passieren wird, auch im Moment sieht man es ja, dass nicht alles immer ständig verfügbar ist, dass es mal Zeiten gibt, wo es mal ein bisschen knapper ist oder auch gerade mal nicht da ist. Aber wir brauchen uns hier eigentlich keine Sorgen machen, dass wir unter Nahrungsmangel leiden werden, weil hier eigentlich ausreichend da ist. Und das trifft eher in anderen Regionen zu, wo ich mir da die Sorgen und Gedanken mache, aber hier bei uns nicht.
Aber wie wirkt sich das für dich, nicht für dich, sondern wie wirkt sich das auf dich als Landwirt aus, was da jetzt gerade passiert in der Welt? Also in der Welt, machst du ganz konkret, in Europa herrscht Krieg, in der Ukraine oder zwei der wichtigsten Exporteure oder Produzenten überhaupt von einem großen Teil unserer Lebensmittel oder Lebensmittel auf der Welt führen Krieg gegeneinander. Wo merkst du das als Landwirt bei dir, dass sich da was verändert hat?
Ja, als Landwirt merkt man das momentan sehr, sehr massiv, wenn man sich einfach die Märkte anguckt, also die Rohstoffmärkte, aber auch die Märkte für Betriebsmittel, die wir brauchen. Es sind alles, sind die Kosten explodiert, Getreide ist teuer geworden, aber genauso Dünger, Pflanzenschutz. Ja, und Diesel sieht ja auch selber jeder an der Tankstelle, wenn er da vorbeifährt, was das gekostet hat. Also auf der einen Seite steigen natürlich extrem die Kosten. Das kommt ein bisschen zeitverzögert bei uns, weil wir ja vor der ganzen Situation, vor der ganzen Krise viele Betriebsmittel wie Dünger und sowas schon eingekauft hatten. Aber es kommt zeitversetzt. Und da muss man sich jetzt irgendwie drauf vorbereiten. Aber das ist ich finde gerade ganz schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt, sein Getreide zu verkaufen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, Betriebsmittel einzukaufen? Oder darf ich da gar nicht gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist, sondern muss da einfach gucken, wenn das verfügbar ist, muss ich es nehmen? Also das sind gerade so, ja, auch wirklich Herausforderungen, vor denen man steht, über die man sich täglich Gedanken macht.
Und wie löst du das? Also wenn du sagst, du machst dir Gedanken, kaufe ich es einfach, egal was es kostet, Hauptsache es ist da, gucke ich mir den Markt an. Wie machst du das bei dir auf dem Betrieb?
Also wie gesagt, wir haben gerade den Vorteil in der Situation, dass wir bei vielen Dingen schon eingekauft hatten. Also gerade Düngemittel habe ich letzten Sommer schon eingekauft und mir auch bringen lassen, weil da sich schon eine Knappheit ankündigte, dass das natürlich jetzt so ausartet mit dem Krieg da. Das war so nicht zu erwarten. Diesel haben wir auch im Winter alles voll gemacht, sodass wir zumindest jetzt bis zur Ernte hinkommen. Und ja, dann fragt man natürlich viel nach. Man spricht auch viel mit seinen Händlern, also deutlich mehr als sonst, einfach nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist die Marktversorgung, was wird knapp, wo muss man drauf achten. Bei gewissen Pflanzenschutzmitteln weiß ich ja definitiv, dass ich sie brauche, sowas wie Rübenherbizide, da habe ich mich auch schon eingedeckt. Aber gewisse Dinge können wir ja nur spontan. Also wenn wir jetzt im Pflanzenschutzbereich gucken, bei Fungiziden, also gegen Pilzkrankheiten, da können wir ja nur situativ entscheiden. Aber auch da spreche ich mit den Händlern, welche Mittel sind verfügbar, wie schnell sind die lieferbar. Also was man kann, legt man sich hin. Und ansonsten versucht man viel in Kontakt zu halten, um einfach am Markt irgendwie so ein bisschen dabei zu sein.
Wenn du jetzt so auf das laufende Jahr schaust, Richtung Ernte, wenn du dann eben das, was du jetzt ausgesät hast, was du eben jetzt gerade alles ja dafür sorgst, dass es entsprechend aufwächst, geerntet hast und es irgendwann verkaufst oder nicht irgendwann, dass du es verkaufst. Du hast jetzt ja trotzdem höhere Kosten. Was glaubst du, wie wirkt sich das für dich aus? Kriegst du irgendwo mehr Geld? Was für Strategien siehst du? Was für Forderungen hast du vielleicht auch?
Also mehr Geld kriegen wir ja schon deutlich für unseren Raps und für unseren Weizen. Bei den Zuckerrüben ist das noch so ein bisschen anderes Thema. Da ist der Markt ja auch etwas langsamer von der Bewegung und wir haben Vorverträge abgeschlossen und Anbauverträge. Aber das sind Verträge, die man geschlossen hat. Da muss man als Landwirt dann auch einfach mal zu stehen. Also das sind gewisse Dinge, die muss man hinnehmen. Dafür sind wir auch Unternehmer. Und bei Raps und Weizen bin ich in der glücklichen Situation, dass ich noch nicht wirklich viel verkauft habe für die neue Ernte. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich den richtigen Zeitpunkt irgendwie erwische. Und dann passt es dies Jahr auch. Also dies Jahr mache ich mir noch nicht ganz so Sorgen, weil wir aber auch in der glücklichen Situation waren, das meiste schon eingekauft zu haben, zu auch noch vernünftigen Preisen. Die Gedanken mache ich mir tatsächlich jetzt schon über die nächste Ernte. Was ist überhaupt verfügbar und zu welchen Kursen kriege ich das? Und ist es dann überhaupt noch wirtschaftlich? Und was hat der Weizenpreis und der Rapspreis bis dahin gemacht? Also das gewisse Dinge kann man nur drüber nachdenken, aber sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Man kann nur bestmöglich sich informieren und hoffen, dass man daraufhin die beste Entscheidung trifft.
Was heißt das jetzt für ganz konkret deine landwirtschaftliche Praxis? Du bist ja nun wirklich auch ein Landwirt, würde ich, also behaupte ich jetzt einfach mal, du darfst mich gleich gerne korrigieren, der Sachen vielleicht auch anders sieht im Sinne von, du probierst aus meiner Sicht auch einfach Sachen neu aus, lässt dich auf Experimente ein. Was heißt also das jetzt, die aktuelle Lage, ein Krieg in Europa, davor 2 Jahre Pandemie, irgendwie wird es nicht besser. Was heißt das für dich und deinen Betrieb und deine Art, einen landwirtschaftlichen Betrieb überhaupt zu führen, deine Böden zu bewirtschaften?
Ja, also ich bin da sehr froh und dankbar, dass ich schon früh irgendwie neue Dinge immer ausprobiert habe. Also gerade im Bereich Bodenleben, Nährstoffeffizienz habe ich viel ausprobiert, viel Erfahrung gesammelt und auch viel positive Effekte gehabt und weiß bei mir jetzt gewisse Dinge, die funktionieren, die mir jetzt natürlich helfen. Also ich bin schon deutlich effizienter beim beispielsweise Stickstoffdünger, sodass diese Situation uns als Betrieb ein bisschen abgeschwächter trifft, weil ich nicht mehr die hohen Mengen brauche wie vor 4, 5 Jahren vielleicht. Das ist das eine. Das nächste ist, dass man hier mit den Leuten vor Ort, also ich arbeite mit einer Biogasanlage zusammen und bekomme noch woanders organische Dünger her, da ist man auch sehr viel im Gespräch, dass man die Nährstoffe, die in der Region sind, dass man die dann auch bekommt und nutzen kann. Und dann ist es halt die Aufgabe, die sehr effizient zu nutzen. Also die ganzen Sachen, die ich in der Vergangenheit ausprobiert habe, die du beobachtet hast, sage ich mal, die versuche ich natürlich zu verbessern, gehe da auch noch gewisse Schritte weiter und probiere immer mal wieder Neues aus. Aber gerade was die Thematiken angeht, bin ich da sehr froh, dass ich da schon einiges ausprobiert habe und von gewissen Dingen nicht ganz, aber etwas unabhängiger bin und vielleicht nicht mehr die großen Mengen brauche, sondern eher kleinere Mengen, was Stickstoffdünger zum Beispiel angeht.
Und was heißt das jetzt zum Beispiel für die Landwirte, die diese Schritte noch nicht gegangen sind, die du gegangen bist, die also weiterhin auf große Mengen, was auch immer das Wort groß bedeuten mag, Stickstoffdünger angewiesen sind beispielsweise, weil die haben ja nur mit den Preisanstiegen, mit den Preisexplosionen wirklich zu kämpfen. Und ich glaube, dass der ein oder andere dann vielleicht auch wirklich vor durchaus existenziellen Bedrohungen steht.
Ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, ich mache halt das, was gut ist und die anderen machen es nicht. Ich kenne ja nicht jeden Betrieb und ich kenne genug Berufskollegen, die auch andere Dinge probiert haben oder ähnliche Dinge probiert haben. Und ich glaube, viele Betriebe haben in unterschiedlichsten Bereichen versucht, effizienter zu werden, Betriebsmittel einzusparen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass gerade die steigenden Kosten einige Betriebe relativ hart trifft oder treffen kann. Wenn man zum Beispiel auch noch gar nichts vorgekauft hat, ist natürlich gleich die Preisexplosion voll da in diesem Jahr. Dann ist auch die Frage, das habe ich jetzt auch leider immer schon häufiger gehört, dass bestellter Dünger nicht geliefert wurde. Also das heißt einfach nicht, dass es teuer ist, sondern es einfach auch nicht kommt. Das heißt, da kann es dann dazu führen, dass Erträge und Qualitäten runtergehen. Und dann ist es sehr, sehr individuell von den Betrieben. Aber es kann natürlich einige Betriebe wirklich ins Schwimmen bringen, wenn man diese hohen Kosten hat, vielleicht schon auch schon Teile vorverkauft hat der Ernte, gar nicht diese hohen Getreidepreise mitbekommt. Also der Hebel, dieses Jahr große Gewinne zu machen, ist sehr groß, aber auch große Verluste zu machen, ist genauso groß. Also das kann dazu führen, dass einige Betriebe ins Schwimmen kommen, ja.
Du sprichst jetzt hier von großen Gewinnen, großen Verlusten. Das sind ja also alles Entscheidungen, die dann die meistens bei dem Betrieb schon gefallen sind oder die in naher Zukunft fallen. Und trotzdem ist es ja so, dass aufgrund des Krieges von eigentlich allen Seiten prognostiziert wird, dass zumindest ein Teil dieser Welt, meistens ist ja der Teil der Welt, dem es finanziell nicht so gut geht wie uns hierzulande oder wie uns in Europa, vor erheblichen Problemen steht, vor Hunger steht. Wer fällt auf, wenn ich mir in die Nachrichten, egal ob das eine Zeitung ist, online gedruckt, Nachricht im Radio, Nachricht im Fernsehen oder Gespräch im Freundeskreis, jeder weiß gefühlt Stunden aktuell, was der Liter Diesel kostet. Jeder weiß, was vielleicht auf der Nebenkostenabrechnung, wie Strom teurer geworden ist, wie Erdöl, Erdgas teurer geworden sind. Aber im Grunde weiß keiner von uns, wie sich zum Beispiel Nahrungsmittelpreise entwickeln, wie sich zum Beispiel was der Weizenpreis pro Tonne gerade ist, nur als Beispiel. Woran glaubst du, liegt das, dass die Diskussion über die Ernährungssicherheit beiläufig geführt wird, während wir eben über so einen Sachen wie Spritpreise bestens informiert sind?
Also zunächst mal hast du mich ja sozusagen als Landwirt gefragt, wie ich es betrieblich und sowas sehe. Und da muss ich mir dann manchmal selber schon auf die Zunge beißen, wenn ich von Gewinnen oder Verlusten rede und genau diese Punkte, wie du sagst, Nahrungsmittelsicherheit in anderen Regionen durch die explodierenden Preise wirklich gefährdet ist und Menschen, mehr und mehr Menschen hungern müssen. Das macht mich sehr nachdenklich und betroffen als Mensch. Das ist einfach so, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren habe ich meinen ersten Weizenvorverkauf für 180 Euro die Tonne. In der Spitze waren wir jetzt bei 400 Euro die Tonne und jetzt liegen wir irgendwo bei, für die Ernte, die noch in den Hallen liegt, irgendwo voll um die 360 Euro die Tonne. Das heißt, die Preise haben sich ja einfach verdoppelt. Und das trifft die ärmeren Länder und die Schwellenländer, die Getreide auf dem Weltmarkt einkaufen, schon massiv. Warum das hier nicht so ein Thema ist, hat, glaube ich, einfach mit unserer Einkommensstruktur zu tun. Das heißt, Nahrungsmittel sind A, sehr günstig und B, machen sie nur einen kleinen Teil unseres Einkaufskorbes aus. Diesel, Energie macht ja mittlerweile einen sehr, sehr großen Teil aus. Die Leute müssen zur Arbeit pendeln, Urlaub und so weiter. Also sind ja alles viele Fahrten. Viele haben Familie überall in Deutschland verteilt und besuchen die. Habe ich jetzt auch gerade wieder gemacht und geschluckt, was diesmal die Tour dahin gekostet hat. Das sind einfach Themen, die präsenter sind. Und Nahrungsmittel sind gefühlt seit Jahren immer in Mengen verfügbar, die wir gar nicht bewältigen können. Deswegen schmeißen wir ja auch so viel weg. Und deswegen kommt dieses Thema, was Nahrungsmittelsicherheit und so weiter angeht, bei uns gar nicht so an. Also der eine oder andere hat mir schon gesagt, oh, ich merke, dass Nahrungsmittel im Supermarkt teurer werden. Aber im Verhältnis zu dem, was wir für andere Dinge ausgeben, ist es natürlich immer noch sehr, sehr gering. Und deswegen macht man sich da die Sorgen nicht. Es sei denn, es ist ein Regal mal leer. Dann merke ich schon, dann kommen wir wieder zu den Hamsterkäufen. Dann werden die Leute scheinbar schnell nervös.
Ich habe mir, das war noch bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, habe ich mir die ersten Gedanken über unser Gespräch gemacht. Und da hatte ich davor einen Text gelesen, weil vor dem Krieg, vielleicht erinnert sich noch jemand von denen, die zuhören, war eine ganze Zeit lang in den Medien die letzte Generation, heißen sie, glaube ich, die in den großen Städten Berlin, Hamburg und dergleichen Autobahnen blockiert haben, um gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu demonstrieren. Kann man jetzt von der Aktionsform erstmal halten, was man möchte. Das möchte ich jetzt vielleicht auch gar nicht bewerten. Dann haben sie es trotzdem geschafft, eben eine Diskussion auszulösen. Und da war ein relativ schlauer Kommentar, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ob wir denn eine Überproduktion von Lebensmitteln haben oder ob wir es einfach nur nicht schaffen, Lebensmittel so zu verteilen, du hast es gerade gesagt, sie sind hier in Mengen da, die wir gar nicht bewältigen können, dass sie eben bei uns nicht einfach in großem Maße weggeschmissen werden, egal ob in privaten Haushalten, in den Lieferketten oder in den Supermärkten, sondern dass sie eben dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden. Deswegen würde ich dir trotz dessen, auch wenn sich das Skript für diesen Podcast eigentlich einmal komplett gedreht hat, diese Frage geben und dich bitten, einfach sie gerne auch ausführlich für dich zu beantworten, zu überlegen. Haben wir hier in Europa, vielleicht sogar speziell in Deutschland, eine Überproduktion von Lebensmitteln?
Also ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine generelle Überproduktion von Lebensmitteln haben, aber wir haben zu viele Lebensmittel, die aber auch aus anderen Teilen der Welt kommen. Also wir haben eine sehr große Vielfalt an Lebensmitteln und weil wir natürlich auch ein wohlhabendes Land sind und uns diese Lebensmittel leisten können und es global ja immer darum geht, irgendwie Gewinne einzufahren, Wachstum zu generieren. Und das ist natürlich auch in der Lebensmittelbranche so. Versucht man natürlich, die Märkte, die da sind, zu bedienen mit noch mehr Vielfalt, noch höheren Produkten, hochwertigeren Produkten, noch teureren Produkten. Und das ist so, ich merke das, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, ich habe eigentlich schon meinen Standardablauf, was ich in den Einkaufswagen packe und gucke mir gar nicht mehr die Dinge an, weil es für mich einfach auch zu viel und zu komplex ist. Ich habe dann lieber auch noch meinen kleinen Gemüsegarten, auch wenn ich das zeitlich leider immer nicht so schaffe, aber da mag ich die Vielfalt dann noch lieber angucken. Aber es ist, das ist auch nur meine persönliche Meinung, da gibt es sicherlich Forscher, die das genauer betrachten können, aber ich glaube generell haben wir kein Nahrungsmittelversorgungsproblem global, sondern ein Verteilungsproblem. Das ist einfach ungerecht verteilt und das liegt sicherlich auch an vielen Mechanismen, die wir in der freien Wirtschaft haben, in der Marktwirtschaft haben. Und so weiter. In anderen Ländern spielt dann Korruption noch eine große Rolle. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, wenn die Weltgemeinschaft wollen würde, könnte man den Hunger in dieser Welt besiegen. Ob sie es will, ist dann die andere Frage, weil dann ja wieder andere Themen auf den Tisch kommen. Ist moralisch dann immer sehr fragwürdig, aber ich finde, man hat es bei der Corona-Pandemie gesehen. Da wollten auf einmal viele irgendwas erreichen. Da ging auf einmal global gesehen vieles sehr, sehr schnell. Und da frage ich mich, warum kriegen wir das bei der Ernährung nicht hin und bei der Versorgung der Leute, die Hunger leiden, die einen großen Teil der Weltbevölkerung ausmachen?
Ein großer Teil der gerade aktuell Deutschland wie europäisch umgesetzten oder beschlossenen Gesetze zielt ja aber genau darauf ab, Flächen werden stillgelegt. Erntemengen oder Ertragsmengen sollen etwas zurückgefahren werden. Und es wird zumindest dabei kalkuliert, dass durch die entsprechenden Beschlüsse durchaus die Erträge sinken. Was heißt das eben genau bezogen auf die Überlegung, die du gerade gemacht hast, dass wir hier weniger produzieren sollen?
Also die Überlegungen, die ja von der EU und von Deutschland kommen in diesen Bereichen, haben ja nichts mit Ernährung zu tun, sondern da geht es ja immer um das Schlagwort Biodiversität. Jetzt kommt natürlich Ernährungssicherheit beziehungsweise die Wegwerfmentalität, die wir haben, wird natürlich auch als Argumentation genutzt, aber es geht ja darum, ich sage jetzt einfach mal, Biodiversität zu fördern. Und dass man das jetzt vielleicht mal überdenken muss, beziehungsweise mir geht es gar nicht darum, das wird ja auch gerade viel diskutiert, dass wir das Rad zurückdrehen, sondern dass wir das Rad einfach mal rund machen, damit es vernünftig läuft. Und jetzt einfach mal gewisse Dinge zu hinterfragen, die in der Vergangenheit liefen, was Verordnung anging, was neue GAP jetzt angeht, dass man das einfach nochmal auf den Prüfstand stellt und sagt, ja, die Biodiversität ist auch wichtig für die Ernährungssicherheit in Zukunft. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Aber wie kriegen wir das hin, das mehr in Einklang zu bringen und nicht irgendwelche ideologischen Maßnahmen da durchzusetzen? Wenn ich jetzt an die Flächenstilllegung denke, 4% der Fläche müssen wir stilllegen. Wenn ich es richtig verstanden habe, manche Gesetzestexte blicke ich auch einfach noch nicht richtig, ist das aber einjährig. Das heißt, wir dürfen die im nächsten Jahr dann wieder umfliegen und dafür dann wieder eine andere Fläche stilllegen. Das bringt der Biodiversität, Artenvielfalt und so weiter gar nichts. Wenn wir an Wildbienen denken, die im Boden ihre Eier legen und dann pflügen wir die wieder kaputt, habe ich mit dem Imker gerade darüber diskutiert. Also das sind einfach ideologische Gründe. Und da hält man jetzt dran fest, weil man, keine Ahnung, auch ein bisschen arrogant ist, meiner Meinung nach. Das kommt bei mir immer so an und so rüber, dass man sagt, nein, wir wollen das aber so und wir haben das so beschlossen und fertig. Und da einfach auch den Dialog zu suchen, das wäre immer, das ist immer, wenn ich nach meinem Wunsch gefragt werde, mit den Leuten, die das vor Ort machen, zu sagen, okay, wir brauchen das, aber wie kriegen wir das hin, dass wir trotzdem möglichst produktiv weiter auf der Fläche arbeiten und nicht irgendwelche Einschränkungen da auch noch hinnehmen. Das denke ich, das muss alles auf dem Prüfstand, das muss alles hinterfragt werden. Das fordern wir ja auch, aber den Willen sehe ich bei der Politik nicht. Nur nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, wir machen jetzt wieder die Hau-drauf-Methode, möglichst viel Dünger, möglichst viel Pflanzenschutz und so weiter, Vollgas. Es geht mir einfach darum, gewisse Dinge, die auch fachlich einfach falsch sind, jetzt anzupassen und ins richtige Fahrwasser zu bringen.
Das, was du gerade gesagt hast, diese Haut-drauf-Methode, wieder alles möglichst in großen Mengen und wird schon werden, ist ja aber auch das, was zum Beispiel der Bauernverband, ich weiß nicht, ob es exakt so gefordert hat oder ob es so ähnlich fordert, dass eben aufgrund des Krieges in der Ukraine die beschlossenen Regelungen komplett ausgesetzt werden sollen. Wäre das für dich dann wieder auch eigentlich ein falscher Schritt, wenn man jetzt sagt, gut, jetzt ist Krieg in Europa und jetzt machen wir nochmal alles kurz wieder weg, was wir beschlossen haben, und machen es 2023 einfach dann?
Jetzt muss ich wahrscheinlich aufpassen, sonst mache ich mir nicht viele Freunde mit gewissen Aussagen. Aber ich finde es sehr grenzwertig, was teilweise in der Branche läuft. Die Hinweise, die da kommen, sind gut und richtig. Und das kann man auch mal deutlich sagen. Aber man muss aufpassen, dass man die Situation jetzt nicht für sich nutzen will, also ausnutzen will. Und das kommt manchmal so rüber. Und das ist grundlegend verkehrt. Und man könnte sagen, wir setzen das jetzt ein Jahr aus, um die Anpassung vorzunehmen, um wirklich in fachlichen Gespräche reinzugehen. Das denke ich, könnte eine sinnvolle Sache sein. Aber diese fachlichen Gespräche laufen ja eigentlich schon seit Jahren und die Ideen liegen teilweise in den Schubladen. Es gibt ja das Praktikernetzwerk vom BMEL, wo viele innovative Landwirte mit drin sind und so weiter. Also das heißt, das, was wir uns überlegt haben und was wir schon umsetzen als Praktiker, um Ziele zu erreichen, die im Einklang stehen mit viel Forderung, die sind ja da. Die Politik muss einfach nur sagen, okay, wir setzen das Ganze jetzt auch mal wieder klein strukturiert herum. Aber diese Forderung, alles auszusetzen und zu sagen, wir müssen jetzt Vollgas produzieren, das wird A, das Problem nicht lösen, weil wir ja ein kleines Licht sind nachher bei der Weizenversorgung weltweit. Auch dafür kriege ich bestimmt wieder Ärger. Aber man muss das alles irgendwie vernünftig in Relation setzen. Und man darf die Kriegssituation jetzt nicht zu seinen Vorteilen ausnutzen. Aber man muss, das finde ich teilweise schon richtig, deutlich darauf hinweisen, was fachlich schiefläuft und was einfach auch dazu führt, dass wir Nährstoffe nicht effizient nutzen. Düngemittel wird ja ein großes Thema werden. Und die Nährstoffe, die wir haben, müssen wir deutlich effizienter nutzen. Und da müssen wieder Anpassungen in der Düngeverordnung vorgenommen werden. Wir müssen die Biodiversität fördern. Da hilft die 4% Flächenstilllegung überhaupt nicht. Das kann man viel, viel sinnvoller gestalten. Das sagen auch teilweise Umweltschützer, Imker, mit denen ich zusammenarbeite, die viel zum Thema Wildbiene auch machen. Und das muss schon auf dem Prüfstand. Da darf man darauf hinweisen. Da darf man auch auf Fehler hinweisen. Aber trotzdem aufpassen, dass man nicht das ausnutzen will.
Ich nehme mal an, das ist auch durchaus der Grund, warum du dich mit anderen Landwirtinnen und Landwirten unter dem Hashtag Rette sich wer kann zusammengeschlossen hast ist das richtige Wort.
Genau, der ist ja auch schon von einer gewissen Zeit entstanden. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen mehr daraus machen, aber jetzt sind halt so viele Dinge einfach passiert, dass jeder erstmal mit sich und seinen Betrieben so viel zu tun hatte. Aber das trifft es ganz genau. Also das sind viele Landwirte, die sich wirklich Gedanken machen, die klasse Ideen haben auf ihren Betrieben, die das auch immer wieder versucht haben, an die Politik heranzubringen. Ja, die aber immer wieder gescheitert sind damit. Weil es gab zwar Gespräche und die haben sich's angehört, aber es ist im Prinzip nichts draus geworden. Und man hat das Gefühl, das geht dann nur um Beschäftigungstherapie. dass die Politik so ein bisschen auf die Schulter klopft, wir hören euch zu und ihr, das ist ja schön, aber am Ende machen wir es doch so, wie wir wollen. Das Gefühl habe ich bei allen Parteien, da braucht sich dann auch keine Partei jetzt irgendwie angegriffen fühlen, da sind sie alle gleich. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, weißt du was, wir setzen die Ideen einfach um, wir tauschen uns aus, wir haben unser Netzwerk in allen unterschiedlichen Bereichen und das machen wir dann alles einfach unter dem Hashtag Rette sich, wer kann, sprich Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man das so möchte, weil wir von der Politik da einfach nichts mehr erwarten. Wir erwarten da keine Unterstützung, keine Hilfeleistung und keine fachlich sinnvollen Ideen mehr. Die setzen wir für uns einfach um und mit der Hoffnung, dass wir dann so aufgestellt sind, dass wir die Betriebe, für die wir arbeiten oder die uns gehören, dass wir die zukunftsfähig aufstellen können.
Zukunftsfähig aufstehen ist eine schöne Überleitung. Ich höre im Hintergrund auch immer öfter mal deine Kinder gerade vermutlich spielen oder irgendwo hat es gerade rumgeklopft und gerufen.
Meine kleine Tochter hat versucht, ins Büro zu kommen.
Woran ist sie gescheitert? Hast du da so eine kleine Mauer aufgebaut, oder?
Nee, ich habe es tatsächlich abgeschlossen, aber sie ist dann immer sehr intensiv trotzdem dabei und versucht, die Tür aufzumachen.
Wenn du jetzt an deine Tochter denkst und vor allem auch an deinen Betrieb denkst, also an die Sachen, die du beeinflussen kannst. Du hast es mit dem Rette sich, wer kann auch gerade, also aus eurer Sicht natürlich schön auf den Punkt gebracht, ihr erwartet nichts. Aber das gilt ja nicht für eure Betriebe, weil da seid ihr, so gut es geht, am Ende immer noch Unternehmer, ihr seid Herr oder Frau der ganzen Geschichte. Was tust du damit, falls deine Tochter zum Beispiel sagen würde in 20 Jahren, Papa, ich möchte in deine Fußstapfen treten, dass sie einen Betrieb hat, der im besten Fall finanziell gut dasteht, aber vor allen Dingen dessen Wirtschaftsgrundlage, also deine Böden, dass die nach wie vor funktionieren und nach wie vor gute Erträge bringen können?
Also zunächst mal noch der Hinweis ist ja nicht mein Betrieb, ich bin hier Betriebsleiter, aber nichtsdestotrotz ist diese Frage ja im Raum. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann ja immer nur von dem Stand jetzt denken. Das heißt, ich versuche, meine Böden immer besser zu verstehen, versuche den Böden das Bestmögliche zu geben, um sie nachhaltig und langfristig fruchtbar zu machen und fruchtbar zu halten. Jetzt einfach mal so gesprochen. Da versuche ich natürlich viele Maßnahmen, geht los bei Bodenproben, um zu sehen, wie die Nährstoffverhältnisse im Boden sind, das dann dementsprechend anpassen und dann Zusätze in allen Bereichen irgendwie dazugeben. Wird jetzt zu weit führen, die einzelnen Maßnahmen zu erklären, deswegen einfach nur so. Und dann natürlich da nicht stehen bleiben, sondern immer zu gucken, was gibt's Neues, was kann man noch machen, was funktioniert auch nicht, also wo hat man Fehler gemacht, da muss man ja auch anpassen. Nichtsdestotrotz merke ich, dass gewisse Dinge auch dann nur funktionieren, wenn wir die Wertschöpfung auf der Fläche wieder erhöhen. Das heißt, wir müssen zum Teil als Landwirt auch wieder davon weg, reine Rohstofflieferanten zu werden, sondern auch wirklich wieder Nahrungsmittel zu produzieren, in welcher Form dann auch immer, wie das dann aussieht, also dichter wieder am Markt dran zu sein, damit wir die höhere Wertschöpfung haben, um auch gewisse Dinge wieder auf den Betrieben umsetzen zu können.
Du produzierst jetzt Popcorn. Warum machst du sowas? Das ist ja, also mit Popcorn wirst du bestimmt nicht, oder mit Popcorn-Mais wirst du bestimmt nicht reich. Das darfst du bestimmt gleich so sagen, oder? Also woher kommen solche Experimente?
Vielleicht werde ich damit ja reich. Man probiert ja immer neue Dinge aus und vielleicht ist ja mal was dabei. Aber grundsätzlich ist das entstanden? Ich habe mit Zuckermais angefangen, also den man so kennt, den man auf den Grill legen kann, als frische Produkt anzubieten. Und aus einer Bierlaune heraus habe ich mir dann einfach mal 300 Körner Popcorn-Saatgut bestellt und damit rumexperimentiert und das ausprobiert. Und auf der einen Seite macht mir das einfach Spaß, solche Dinge zu machen und auszuprobieren. Das nächste ist, ich komme direkt an den Endkunden ran. Das macht mir auch Spaß, weil ich da immer wieder Feedback bekomme und Rückmeldungen bekomme. Das schmeckt gut und das war super und kannst du uns nochmal was bringen oder hast du nochmal einen Tipp für uns? Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, okay, was kann man machen, um eine Wertschöpfung auf der Fläche zu erhöhen? Das sind jetzt keine riesen Flächen. Also ich habe jetzt 1 Hektar Popcorn gehabt im letzten Jahr. Dieses Jahr komme ich jetzt auf ein bisschen über 2 Hektar. Also ist ja auch ein Wachstum dann da. Ist auch viel, viel Kleinarbeit wieder, die dahinter steckt. Aber ich merke am Ende, unterm Strich bleibt ganz gut was stehen. Und ich knüpfe dadurch wieder super andere Kontakte, die mir helfen oder die mich vielleicht auf weitere Ideen bringen. Und Das Schöne ist, man knüpft ganz viel Kontakte in der Region, die man sonst nicht knüpfen würde als normaler Landwirt, der Weizen anbaut, weil man gar keine Berührungspunkte hat. Und darüber merkt man wieder, okay, mit dem kann man was zusammen machen, da ist eine Kooperation oder da kann man den einen mit dem anderen vernetzen und man kann eine Wertschöpfung in der ganzen Region erhöhen, eine Wertigkeit in der Region erhöhen und aber auch ein bisschen Lebensqualität erhöhen, weil man Kontakt mit anderen Leuten hat, weil man den anderen wieder besser verstehen kann und so weiter. Also es hat viele, viele Vorteile. Aber angefangen habe ich das Ganze einfach nur aus Jux und Dollerei, sage ich mal, weil ich Spaß dran hatte und weil ich einfach mal das auch mal ausprobieren wollte.
Das ist für mich das Gleiche, warum du gerade Sommerweizen wieder angebaut hast bei dir, oder?
Ja, genau. Das ist jetzt so ein Schritt, der so ein bisschen daraus entstanden ist. Dadurch sind Kontakte entstanden und jetzt haben wir 1 Hektar Sommerweizen, eine Sorte, die sich ein Müller gewünscht hat, angebaut. Und ein paar Bäcker haben auch schon Interesse dran und da wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie was Gemeinschaftliches daraus hinkriegen. Was daraus wird, keine Ahnung. Aber wir haben gesagt, wir probieren das einfach mal und schauen mal.
Ist das so eine Botschaft, die du vielleicht auch anderen deiner Berufskollegen mitgeben würdest, dieses mal einfach mal ausprobieren, vielleicht auch mehr in der Region gucken, was da geht, was da gehen könnte?
Ja gut, man muss natürlich immer gucken, wie sind die Betriebe aufgestellt und was hat man selber auch für Neigungen und Leidenschaften, das ist auch immer wichtig. Also man muss selber erkennen, was kann man gut, was kann man nicht gut, wo hat man Bock drauf und wo nicht. Und dann natürlich dann einfach mal gucken. Einfach mal ins Blaue rein. Das ist meistens das Beste. Und nicht zu lange warten. Also das habe ich auch beim Popcorn gemerkt, als wir das aufgebaut haben. Das fehlte noch und das fehlte noch. Irgendwann einfach anfangen, damit man den Start hat. Und dann merkt man sowieso, die Dinge, die man dachte, die fehlen, haben gar nicht gefehlt. Aber dafür haben ganz viele andere Dinge gefehlt oder war noch nicht so, wie es hätte sein sollen. Und das kann ich eigentlich immer, wenn man irgendwie Lust dazu hat und das betrieblich passt und die Struktur passt und sich einfach auf den Weg machen und ausprobieren.
Was ist deine größte Lehre aus deinem ersten Jahr als Popcorn-Produzent?
Was ist meine größte Lehre? Generell habe ich gemerkt, das war aber auch beim Zuckermais auch schon so, dass man die Leute wieder ein bisschen mehr an die Produkte heranführen muss. Also ich habe den Leuten, also das war dieses erste Jahr, wo ich diese 300 Pflanzen hatte, wo wir dann für Freunde und Verpächter und Geschäftspartner und sowas das gemacht hatten. Und viele fragten mich, und was mache ich jetzt damit? Also die wussten gar nicht mehr, wie sie Popcorn tatsächlich selber machen. Und war dann das Learning fürs nächste Jahr, haben wir eine Anleitung auf die Verpackung mit draufgedruckt. Aber das habe ich beim Zuckermais auch gemerkt. Man muss den Leuten ein bisschen was an die Hand geben, um wieder zu verstehen, was mache ich aus den Produkten? Und da sind die auch immer sehr, sehr dankbar für. Und dann habe ich gemerkt, die Dinge, vor denen ich sehr viel Respekt hatte, also wir haben ja einen Online-Shop auch für unseren Popcorn, die ganze Versandaktion, wo ich gedacht hatte, oh, das wird die größte Herausforderung, das läuft eigentlich mit am entspanntesten. Und manche Dinge, wo man gedacht hat, das wird ein Kinderspiel, die sind dann eher ein bisschen komplizierter. Also Kundenpflege, Kontaktpflege, das läuft manchmal noch nicht ganz so reibungslos, was an mir liegt. Ja, einfach aus Zeitgründen. Aber trotzdem, am Ende kann ich einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich es probiert habe und einfach gemacht habe, weil dadurch man die meisten Erfahrungen dann sammelt. Und das ist dann sehr individuell. Also war beim Zucker- und Popcorn-Mais schon sehr unterschiedlich. Und das war so meine Erfahrung daraus.
Zum Schluss, das ist das Letzte, dann sind wir durch. Diejenigen, die dir auf Social Media folgen, die auch anderen Landwirten, Landwirtinnen, mit denen du da irgendwie Kontakt hast, auf Social Media folgen, ist bestimmt schon mal der Spruch, der Hashtag aufgefallen, den Kreinbring machen. Was hat es mit den Kreinbring machen auf sich?
Das ist auch durch diese Rette-sich-wer-kann-Truppe entstanden tatsächlich. Und manchmal ärgert man sich dann so gegenseitig, wenn die einen Bilder schicken, was sie alles gerade machen und weil sie am Arbeiten sind. Und wenn man selber dann mal einen Moment im Garten auf der Hängematte oder sowas hat, schickt man zack. Und dann schickte mir nur ein Kollege dann irgendwann mal zurück, als ich ein Bild geschickt hatte, wo ich am Schweiß gebadet und sowas war, schickte er mir nur ein Bild, wie er in der Hängematte lag und sagte, heute kann ich mal den Kreinbring machen. Und so ist dieser Hashtag entstanden, den habe ich sofort aufgegriffen. Und der Rest lief dann ziemlich von alleine. Also so viele Verlinkungen dazu gekriegt und Lacher dazu gekriegt und Leute, die mir dann einfach Bilder auch geschickt haben, wie sie Füße hoch auf dem Trecker legen oder also das ist so ein Selbstläufer, der dann auch einfach zufällig entstanden ist, ja.
Vielleicht sollst du es dir noch als Marke schützen lassen. Vielleicht kannst du daraus auch irgendwann was machen. Du, danke dir. Halbe Stunde ist durch. Ich fand's super interessant. Ich fand's auch super kurzweilig, weil wir nirgendwo länger hängen geblieben sind. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du jetzt loswerden möchtest?
Nö, grundsätzlich haben wir über viele Themen gesprochen. Ich konnte zu jedem meinen Senf dazugeben und bin alles losgeworden.
Super, dann danke ich dir für die Zeit und freue mich, dass wir uns dann auf dem Tag der Maschinenringe sehen und hören.
Ja, freue mich auch, sehr gerne.
Danke dir, mach's gut, ciao.
Ciao.
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.